Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vor ihm dürfen wir uns heute hier versammeln zum Gottesdienst. Ich möchte beten, bevor ich anfange. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für die Gnade, dass wir uns auch so frei hier versammeln dürfen. Und Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist auch wirkst, an unseren Herzen auch sprichst durch dein Wort, dass am Ende doch auch du selbst verherrlicht wirst und groß gemacht wirst, Herr, und dass unsere Herzen auch auf dich und auch auf deine nahende Wiederkunft ausgerichtet werden können. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, wer ist der Antichrist? Das ist eine kontroverse Frage und die auch je nachdem, was für ein Steckenpferd man hat, sehr heiß diskutiert wird. Ich habe in einer Predigt nur einmal nebenbei positiv die Deutung von Roger Libby erwähnt, aber es ging um etwas anderes in der Predigt und danach hat jemand eine halbe Stunde lang mit mir diskutiert, warum das nicht stimmen kann. Also ich weiß, es gibt zum Antichrist verschiedene Deutungen. Und tatsächlich möchte ich Ihnen eine Deutung vorlegen anhand des Wortes Gottes, wie ich meine, was wir darunter verstehen können. Aber im Mittelpunkt, so hoffe ich doch durch Gottes Gnade, soll dann aber vor allem auch Christus im Kontrast zum Antichristen stehen. Wir wollen einige Bibelstellen betrachten, die über das Wesen des Antichristen sprechen und das im Kontrast zum unvergleichlichen Wesen unseres Herrn, dass dadurch auch Christus umso größer wird. Und dann als drittes auch für uns persönlich die Frage, die wir uns auch für den Glaubensalltag stellen können, dürfen, vielleicht sogar sollten, in meinem Denken, in meinem Verhalten, ähnele ich da wirklich dem, der mich erlöst hat, oder trete ich vielleicht sogar mehr ein bisschen wie ein Antichrist manchmal auf? Also nach dieser Botschaft werden Sie keinen Namen haben, ich weiß es auch nicht, wer der letzte Antichrist sein wird, aber so der Herr will, doch einige Prinzipien auch für unser Glaubensleben. Zuerst möchte ich aber auch mit einer weiteren Frage eröffnen. Haben Sie gut zugehört, als der Samuel Offenbarung 13 vorgelesen hat? Oder haben Sie auch mitgelesen? Und ist Ihnen da was aufgefallen an diesem Text? Naja, da fällt einem ja vieles auf, wenn man diesen Text hört. Aber da ist die Rede von zwei Tieren. Interessanterweise ist da die Rede von zwei, eigentlich, wenn ich mal dieses Wort so verwenden darf, von zwei Antichristen. Von zwei Monstern, von zwei Bestien, die in der Endzeit die Welt ja unterdrücken werden, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Also in gewisser Weise sieht man da zwei antichristliche Wesen. Und da es hier um zwei Tiere handelt, wenn man jetzt die verschiedenen Ausleger liest und auch bis zurück 1000 Jahre geht, man sieht immer wieder, der eine sei in diesem Tier der Antichrist und der andere in dem. Also die Ausleger, egal wie fromm sie waren, waren sich nie so ganz einig, wer ist jetzt von beiden der Antichrist, was vielleicht daran liegen könnte, dass beide eben antichristliche Züge aufweisen. Und ein Historiker hat mal darauf hingewiesen, ein Ausleger und Historiker, dass es zur Zeit der Apostel im Judentum eigentlich zwei große Strömungen gab zwei große Auslegungsströme darüber, wie denn der große endzeitliche Gegner des Volkes Gottes sein würde. Da gab es eigentlich zwei Vorstellungen. Die eine war ein gewalttätiger, ein unterdrückender Machtmensch, ein Herrscher. Eigentlich so, wie man es im ersten Tier sieht, einer, der die Gläubigen zerstört. Aber es gab dann auch die Vorstellung, einer, der wie ein Verführer auftritt, wie ein falscher Prophet, der die Menschen eigentlich ins Verderben führt durch seine Worte und durch seine Zeichen, nicht zwingend durch Unterdrückung. Und den sehen wir ja tatsächlich im zweiten Tier, der große Zeichen tut und die Menschen dazu bringt, das erste Tier anzubeten. Und der wird in der Offenbarung auch der falsche Prophet genannt. Doch die Frage, die wir uns nun stellen können, wer von diesen beiden Tieren, auch wenn sie natürlich beide antichristlich sind, und beide sind sie Gegner Gottes. Wer von diesen beiden Tieren ist im engsten und eigentlichen Sinne denn der Antichristus? Ich zögere die Antwort noch ein bisschen hinaus. Und ich bitte Sie, dass Sie doch Johannes 5, Vers 43 aufschlagen. Mit dieser Bibelstelle wollen wir beginnen. Und es gibt mehrere Bibelstellen, die wir heute angucken wollen. Längst nicht alle, es gäbe noch mehr, aber eine Auswahl an Bibelstellen. Johannes 5, Vers 43 wollen wir lesen. Johannes 5, Vers 43. Dort spricht Jesus zu den jüdischen Schriftgelehrten, die ihn abgelehnt haben, oder zu dem Teil des Volkes, das ihn nicht als Messias anerkannt hat. Und er sagt jetzt das Folgende in diesem Vers. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Der Herr Jesus sagte, ja, ich bin ja eigentlich im Namen des Vaters gekommen, im Namen des wahren Gottes. Ich bin gekommen als sein Gesandter. Ich vertrete ihn hier auf Erden, aber mich nimmt ihr gar nicht an. Aber es wird einer kommen, prophezeit er jetzt eigentlich, es wird einer kommen zum Volk Israel in seinem eigenen Namen und den werdet ihr annehmen. Also das ist hier schon wie eine Prophezeiung. Jesus weiß, mich verwirft ihr, aber es kommt einer und der kommt gar nicht in den Namen Gottes und doch, den werdet ihr annehmen. Und damit bezieht er sich eigentlich auf jemand, der ein falscher Messias ist. Nochmal eine Frage. Was bedeutet denn Christus? Christus ist ja eigentlich ein anderes Wort für Messias oder für Gesalbter. Und Anti heißt gegen oder anstelle. Also Antichristus ist eigentlich ein falscher Messias oder ein Gegen-Messias. Ein falscher Erlöser, um es mal so zu sagen. Jesus, er ist der wahre Messias und Retter der Welt und auch der wahre Messias und König und Herr Israels. Aber tatsächlich sagte hier, es wird ein Falscher kommen, einer in seinem eigenen Namen, um es so zu sagen, ein falscher Messias. Und den werdet ihr annehmen. Und aufgrund dieser Aussage und auch aufgrund anderer Bibelstellen, und ich werde auch gleich noch zu Zacharia 11 kommen, schon mal aus Voranzeige, aber aufgrund dessen haben interessanterweise vor allem die ersten Christen gemeint, dass der Antichristus oder ein anderes Wort, der falsche Messias, wahrscheinlich aus demselben Volk kommt, aus dem der wahre Messias kommt. Das ist eine sehr erschütternde Deutung, aber eine, die vielleicht gar nicht einmal so weit von der Wahrheit weg ist. Das Heil kommt von den Juden. Unser Herr Jesus Christus ist ein Jude, er ist Sohn Davids. Also all die Rassisten und Antisemiten, die sich gegen Israel stellen, tut mir leid, unser Herr kommt aus Israel und er ist Gott. Aber das Harte oder das Schwierige, aus diesem Volk kommt genauso dieser falsche Messias, der Gegenmessias vielleicht am Ende der Zeit. Weil Israel, würde es denn jemand als Messias anerkennen, der aus den Heiden kommt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber am ehesten kommt ja ein falscher Messias auch aus dem Land, das sagt, aus uns kommt der Messias. Und die religiösen Juden bis heute, vor allem die streng religiösen, sie lehnen ja Jesus sehr, sehr vehement ab. Und was da teilweise über Christus gesagt wird, können wir froh sein, dass wir es nicht wissen, weil das würde uns sehr erschüttern. Ein Martin Luther hat es erschüttert. Da wird Christus aufs Schlimmste verleugnet und verlästert von solchen, die sagen, wir sind Juden, aber den Jesus, den akzeptieren wir nicht. Und daher schon die Ankündigung des Herrn Jesus, mich lehnt ihr ab. Und einer wird in seinem eigenen Namen kommen und diesen falschen Messias, diesen Anti-Messias, den werdet ihr annehmen. Dazu gleich noch mehr. Aber jetzt aus Anwendung aus diesem Text. Jesus sagt, er kommt im Namen des Vaters. Er ist das absolut und vollkommene Abbild Gottes des Vaters. Das zeigt uns der Hebräerbrief oder auch der Kolosserbrief. Er stellt eigentlich Gott dar. Es gibt nur einen Weg, zu dem wir zu Gott kommen können, nämlich durch Jesus Christus. Ohne ihn erkennen wir den Vater auch nicht. Wir brauchen Jesus, das ist uns bewusst. Jesus ist unser Herr und Gott, wie es der junge Thomas sagt. Aber er wird abgelehnt, bis heute in der Welt. Und dann sagt er aber ein anderer, der wird kommen in seinem eigenen Namen. Der wird nur sich selbst groß machen. Dem geht es nur um ihn selbst, nicht um Gott. Und den werdet ihr annehmen. Der ist euch recht, den findet ihr toll. Aber mich, der ich eigentlich auf Gott hinweise, mich lehnt ihr ab. Das sehen wir bis heute. So schnell wird Jesus abgelehnt. Und dann, was tut die Welt stattdessen? Sie hechelt einem anderen hinterher. Da gibt es viele Beispiele aus dem Weltgeschehen, ohne dass sie jetzt diese Person anbeten, aber nur ein kleines Beispiel. Das war vor 8 Jahren jetzt, ja, als der Barack Obama noch nicht gewählt war. Also er ist nicht der Antichrist, nur so zur Info. Das haben ja dann einige gesagt. Aber als er vor seiner Wahl nach Deutschland kam zum Beispiel, keiner wusste eigentlich genau, wer er ist oder wofür er steht, aber trotzdem sind die Massen nachgeströmt und haben ihn zugejubelt, obwohl keiner genau wusste, wer es war. Warum? Nur weil er charismatisch war und eine tolle Persönlichkeit. Und keiner hat weiter nachstudiert, wofür er eigentlich steht. Genau dasselbe wie jetzt Trump auf der anderen Seite des Spektrums. Wieder wurde er von vielen zugejubelt als Heilsbringer. Und immer wieder werden Menschen als Heilsbringer hochgestellt, ohne dass man genau weiß, wofür sie stehen, ohne dass man es genau prüft, für wen sie eigentlich hier durch die Welt marschieren. Die Menschheit ist viel leichter verführbar, als wir denken. Und die Frage, die sich dann uns persönlich stellt: Jesus kam, um Gott den Vater darzustellen und ihn zu vertreten. Sind wir, wie es der Apostel Paulus sagt, Nachahmer Gottes? Sind wir hier auf Erden, um Gott zu vertreten, um ihn darzustellen, um auf ihn hinzuweisen, um letztendlich auf Christus hinzuweisen? Oder sind wir vielleicht wie der, der kommen wird, wie Jesus sagt, der in seinem eigenen Namen kommt, der nur sich selbst darstellen will? Sind wir vielleicht nur Selbstdarsteller? Das ist natürlich vor allem eine, wenn ich das so sagen darf, harte Frage für Prediger, aber auch generell für jeden Gläubigen. Ähneln wir wirklich Christus, indem wir auf Gott hinweisen wollen? Oder ähneln wir vielleicht ein bisschen schon dem Antichristen, weil wir nur uns selbst darstellen und groß machen wollen? Denn das ist ein Wesensmerkmal des Antichristen, sich selbst darstellen. Eine weitere Stelle ist Zacharia 11. In Zacharia 11 geht es um ein oder das Gericht über Israel im Unglauben. Es geht da um die untreuen Hirten, also um die schlechten Führer im Volk, die damals Israel auf Abwege gebracht haben. Und es geht auch in diesem Text um den einen guten Hirten, der für 30 Silberlinge verraten werden wird. Wissen Sie, wer denn für 30 Silberlinge verraten wurde? Ja, wissen wir natürlich, der gute Hirte schlechthin, Jesus Christus. Also dieses Kapitel, Zacharia 11, ist auch hochprophetisch. Hunderte Jahre vor dem Kommen Christi wurde es geschrieben. Und am Ende des Kapitels spricht jetzt Gott noch einmal über einen törichten, über einen falschen Hirten, der in Israel aufkommen wird. Einen bösen Hirten. Und er kommt nach der Verwerfung des guten Hirten im Land Israel. Und die Ausleger wissen jetzt nicht so genau, ja, auf welche historische Person sollen wir das jetzt beziehen. Da passt nämlich keiner so genau. Und daher ist es sehr naheliegend, eben darin wieder ein Hinweis auf den falschen Hirten beziehungsweise auf den falschen Messias, der aus Israel kommt, zu sehen. Und Zacharia berichtet jetzt in Zacharia 11, Vers 15 bis 17 das Folgende. Zacharia 11, Vers 15 bis 17. Und der Herr sprach zu mir, also zu Zacharia: Nimm abermals zu dir das Gerät eines törichten Hirten. Denn siehe, ich werde einen Hirten im Lande erwecken, der nach den Verschmachteten nicht sehen, das Verlaufene nicht suchen, der das Zerbrochene nicht heilen und das Gesunde nicht versorgen wird. Aber das Fleisch der Fetten wird er fressen und ihre Klauen zerreißen. Weh über meinem nichtsnutzigen Hirten, der die Herde verlässt. Das Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll verdorren und sein rechtes Auge erlöschen. Hier wird ein böser, törichter Hirte angekündigt, der in Israel aufkommen wird und der schlecht handeln wird. Er wird das Verschmachtete oder das Verlorene nicht suchen. Er wird das Zerbrochene nicht heilen. Er wird das Gesunde nicht gesund erhalten, sondern wahrscheinlich noch weiter ausbeuten. Er wird die Starken und die Mächtigen zerreißen. Er wird also alle kaputt machen, um es so zu sagen. Und sehen Sie hier wieder den Kontrast zu Christus. Wie wird denn Christus im Neuen Testament beschrieben und als welcher beschreibt er sich selbst? Er ist kein törichter Hirte, sondern er ist der gute Hirte. Und er sieht auf das Verschmachtende. Er sieht die Elenden. Er sieht die, die nach Erbarmen schmachten. Er sieht auch die Verlaufenen. Er sucht die Verlorenen. Denken wir nur an das eindrückliche Gleichnis vom verlorenen Schaf, das der Herr Jesus in den Evangelien erzählt. Da vergleicht er sich mit diesem Hirten, der hat 100 Schafe. Und dann geht eines verloren. Er lässt die 99 zurück. Er geht von seiner Weide weg. Er geht raus in die Wildnis. Und er geht über Stock und Stein, um es sozusagen, um diesen einen verlorenen, um dieses eine verlorene Schaf zu suchen und zu finden und wieder zurück zur Herde zu führen. Das ist das Wesen unseres Herrn Jesus Christus. Er sucht das Verlorene, um es zu heilen. Jemand sagt einmal, und das hat mich nicht mehr losgelassen, wir sollten uns für das interessieren, wofür sich Gott interessiert. Und was sehen wir in Gottes Wort? Wofür interessiert sich Gott? Für die Verlorenen, für die Zerschlagenen, für die, die Heilung brauchen. Er sucht die, die verloren sind, um sie zu erlösen. Unser Gott ist ein barmherziger Gott und das sehen wir auch daran, dass es jetzt schon 2000 Jahre her ist, seit er versprochen hat, dass er bald wiederkommt. Hat er uns denn etwa vergessen? Nein, weil er so barmherzig ist, so menschenliebend, so gütig und weil er immer noch das Verlorene sucht und retten will, ist er immer noch nicht gekommen. Ist das Gericht immer noch nicht gekommen, weil er barmherzig ist. Und der Antichrist, der wird ganz anders sein. Er ist ein törichter Hirte, er ignoriert die Verschmachteten. Er sammelt auch nicht das Verlaufene oder wie die Schlachtübersetzung sagt, das Zerstreute. Letztendlich interessiert ihn Israel auch nicht. Ihn interessiert das Volk Gottes nicht, ihn interessieren die Christen nicht, ihn interessiert niemand, ihn interessiert nur er selbst und dass er auf Kosten anderer zur Macht kommen kann und er wird sich um keinem erbarmen. Er denkt wieder nur an sich selbst, er lässt das Zerbrochene zerbrochen sein oder haut vielleicht noch drauf. Er wird sich nicht für andere interessieren. Wieder dieser Kontrast zu Jesus. Was sagt er über sich selbst? Er ist gekommen, um uns das Leben zu geben und dann, Luther sagt es so, volles Genüge. Er möchte, dass wir geistlich gesund sind und geistlich gesund werden. Er möchte, dass wir gesund bleiben innerlich, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Und was sagt es hier über Zacharia, wie heißt es hier in Zacharia 11 über den Antichristen? Er wird das Gesunde nicht versorgen. Ihn interessiert, um es geistlich anzuwenden, die Gesundheit der Leute nicht. Er wird sie ausbeuten, aussaugen und dann zerstört liegen lassen. Er wird nicht nur die Schwachen ignorieren, über die wird er sowieso trampeln, aber auch die Gesunden, die Starken wird er ausbeuten. Er wird, heißt es dann weiter, das Fleisch der Fetten fressen und ihre Klauen zerreißen. Also er wird die Mächtigen ihrer Macht entreißen. Gut, das ist etwas, wo wir sagen könnten, naja, das ist eigentlich schön, dass er das macht, ne? Wenn er die Mächtigen mal so richtig demütigt. Ich möchte mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und anderen auf die Füße treten, aber darüber haben wir uns ja auch gefreut, als der Trump Präsident wurde. Ich gebe zu, ich habe mich auch innerlich ein bisschen gefreut, als die linken Elite so richtig eins von den Latz geknallt bekam. Die haben nicht damit gerechnet, dass so jemand Präsident werden konnte, und er hat es ihnen gezeigt. Aber wie hat denn Jesus die Mächtigen überwunden, oder wie wird er sie überwinden? Interessant ist, was Maria in einem Lobpreis sagt, als ihr dann die Geburt des Messias angekündigt wurde. Sie sagt im Magnificat, Lukas 1, Vers 52, dass Gott die Mächtigen von ihren Thronen stoßen wird. Und tatsächlich wird der Tag kommen, da wird Gott richten. Aber in seiner Geduld und Barmherzigkeit wartet er immer noch. Aber interessant ist nun, was Paulus in Kolosser 2 sagt. Wie hat denn dann Christus, als er kam, die Mächte der Finsternis und die Gewalten besiegt und überwunden? Wie kam der Sieg? Vor 2000 Jahren, wir haben jetzt kürzlich Ostern gefeiert, um Karfreitag. Am Kreuz. Christus siegte, indem er nicht kam mit der Peitsche. Nur er hat den Tempel geleert und die Händler ausgetrieben. Aber Christus siegte damals in der Praxis. Er besiegte die Mächtigen der Weltzeit, indem er die Sünde der Welt auf sich nahm und so das Tor zum Himmel öffnete, indem er selbst all unsere Vergehungen und Sünden trug und hinwegtrug am Kreuz von Golgatha. Das war sein großer Sieg, wie die Apostel sagen. Das war der große Sieg, der auch angekündigt wurde. Und interessanterweise heißt es in Jesaja 53, dieses berühmte Kapitel über den leidenden Gottesknecht, wo er angekündigt wird, heißt es interessanterweise, dass er durch sein Opfertod und dann auch die Auferstehung wen zum Raub hat? Die Starken. Christus überwindet und siegt nicht, indem er andere fertig macht, sondern indem er sich selbst für die anderen hat fertig machen lassen, indem er unsere Sünden am Kreuz von Golgatha trug. Und so hat Jesus die Mächtigen der Weltzeit letztendlich durch seine Liebe überwunden. Er hat gesiegt, indem er zum Opferlamm wurde. Und wie wird der Antichrist siegen? Nicht durch sein gutes Beispiel, nicht durch sein Opfer, sondern durch pure und rohe Gewalt, durch Unterdrückung, durch wieder Selbstdurchsetzung. Maria sagt dann weiter in ihrem Lobpreis, dass Gott die Niedrigen erhöhen wird. Das sehen wir ja auch in einem Lob des Apostels Paulus in 1. Korinther 1, dass ja Gott das auserwählt hat, was nichts ist vor der Welt. Das Schwache, das Elende, und dass er so die Mächtigen dieser Welt zunichte machen wird. Aber wir sehen da wieder, dass Gott das Niedrige dadurch erhöht, dass er eben uns arme Sünder aus dem Staub erhebt. Weil wir so toll sind? Sind wir so toll? Nein, also ich bin alles andere als großartig. Aber weil Christus so großartig ist, siegt er auf diese Weise, dass er die Sünden der Welt am Kreuz trägt und so die Mächtigen überwindet und das Niedrige dadurch durch sein Stellvertretertum aus dem Staub erhebt und uns zu Miterben und Mitherrschern macht, allein aus Gnade. Und was macht der Antichrist? Er zertritt die Mächtigen auch. Mit welchem Ziel? Um sich selbst zu erheben, um sich selbst groß zu machen. Und da ist dann wieder die Herausforderung an uns persönlich. Wir sehen, wie anders Christus ist, wie wunderbar er ist, wie voller Gnade, Güte, Langmut und Barmherzigkeit. Aber wie ist es dann in unserem Leben und in unserem Verhalten? Petrus sagt, dass wir den Fußstapfen unseres Herrn Jesus nachfolgen sollen. Wie ich schon sagte, Paulus, Epheser 5, Vers 1 bis 2, wir sollen Nachahmer Gottes werden. Interessieren wir uns für das sich unser Herr interessiert? Gehen wir auch dem Verlorenen und dem Verschmachteten nach? Haben wir Erbarmen mit den Menschen um uns herum? Brennt es in unsere Herzen, weil die Welt verloren geht? Ich stelle diese Frage auch mir selbst. Als Jesus Israel sah, wie es, als er in Israel war, wie es da war, ohne Hirte, da brannt es in seinem Herzen, weint in seinem Herzen ein, weil er Schafe ohne einen Hirten sah. Er hatte Erbarmen mit seinem Volk Israel und er hat ja auch Erbarmen mit uns. Haben wir Erbarmen mit der Welt? Oder haben wir nur Verachtung für sie übrig? So schnell kann es auch passieren unter uns Christen in Gesprächen, vor allem wenn wir sehen, was alles falsch läuft, auch der Dreck, der in der Welt gewühlt wird, dass wir mit Verachtung über die anderen Menschen reden. Dass wir gerade die vielleicht unsere politischen Gegner sind, dass wir verächtlich über sie reden, dass wir auf sie herabsehen. Das ist ein Merkmal des Antichristen. So wird er auftreten, mit Verachtung und Geringschätzung für alle Menschen. Und Christus, was war ein Merkmal für ihn? Er ist gekommen, wieder um das Zerbrochene zu suchen und zu heilen. Ist das auch unser Anliegen? Und auch in der Seelsorge, so schnell kann es passieren, wenn wir einem anderen Menschen helfen wollen, anstatt dass wir ihn aufbauen in Christus, aufrichten, zerschlagen wir das Zerschlagene noch weiter. Da kommt einer, er ist kaputt, er kommt zu uns, er bekennt seine Sünden vielleicht. Und statt dass wir nach Heilung trachten, holen wir vielleicht den Hammer und hauen nochmal drauf. Wieder. Vielleicht sind das harte Worte, aber in unserem Wesen, ähneln wir da wirklich mehr Christus, dem wahren Menschensohn? Oder ähneln wir vielleicht manchmal mehr dieser Bestie, dem Tier, dem kommenden Antichristus? Überwinden wir die Mächtigen und Starken, die sich vielleicht uns in den Weg stellen, mit Liebe und Aufopferung, wie es Jesus getan hat? Oder überwinden wir die Mächtigen und Starken, die sich uns in den Weg vielleicht stellen mögen, mit noch mehr Gewalt und mit Selbstdurchsetzung, wie es der Antichrist tun wird? Es gibt da so ein Sprichwort, das ich auch schon gerne zitiert habe, vor allem wenn ich eine Dose aus dem Kühlschrank nicht aufbekomme. Was nicht mit Gewalt geht, geht mit noch mehr Gewalt. Im Umgang mit Menschen kann das und darf das niemals das Motto eines Christen sein. Wie verhalten wir uns als Träger des Namens unseres Herrn gegenüber den Menschen um uns herum? Strahlen wir Christus aus oder vielleicht weniger? Viel über den Antichrist spricht auch Johannes im ersten Johannesbrief. Über diese Stellen habe ich erst vor kurzem schon gepredigt in der Botschaft, es ist die letzte Stunde. Darum und auch der Zeit halber möchte ich diese Stellen nicht vorlesen. Ich erwähne sie. Er nennt den Antichristen oder die Antichristen in 1. Johannes 2, Vers 18 bis 23 und 1. Johannes 4, Vers 1 bis 6. Und zusammenfassend sagt Johannes an diesen Stellen eigentlich das Folgende. Er erinnert seine Leser daran, dass sie ja gehört haben, dass der eine Antichrist, dass er kommen wird. Also das stellt er gar nicht in Frage. Es wird einer kommen. Aber dann weist er darauf hin, schon jetzt sind viele Antichristen aufgetreten. Und vor denen sollen wir uns eigentlich hüten. Und er zeigt, woran wir diese Antichristen erkennen können. Und was natürlich dann erst recht ein Merkmal des kommenden Antichristen sein wird. Erstens, daran, dass sie Jesus als Gottes Sohn und damit letztendlich natürlich als Gott selbst ablehnen. Denn Johannes nennt in seinem Brief den Sohn Gottes auch Gott. Kapitel 5, die letzten Verse. Zweitens, dass diese Antichristen ablehnen, der Messias sei als Mensch gekommen. Der Antichrist, der falsche Messias, er wird leugnen, dass Jesus, der Messias, der Herr und der Sohn Gottes war und ist. Er wird das leugnen, weil er möchte ja an seiner Stelle stehen. Und Jesus sagte das Gegenteil, dass er der Messias, Gottes Sohn und der Herr selbst ist. Das Merkmal eines Antichristen oder des Antichristen ist also vor allem die Leugnung Jesu. Nun, ich bin mir recht sicher, dass hier in unserer Gemeinde keiner sitzt, der Christus als Herr und Gott ablehnt. Oder wenn er schon länger hier ist, frage ich mich, wie er sich wohl unter uns fühlen kann. Denn Christus wird hier immer wieder als Herr und Gott verkündigt. Nichtsdestotrotz kriegen wir auch im Missionswerk immer wieder mal Briefe. Ich habe sie auch schon bekommen, lange E-Mails. Wo jemand jetzt sagt, ich habe die Wahrheit über Christus herausgefunden. Ich bin zurück zum Judentum gekehrt und ich weiß, dass er nur ein hohes Geschöpf ist und nicht auch Gott. Machen wir uns nichts vor. Das ist Antichristentum. Das wird ein Merkmal des Antichristen sein, der kommt, zu sagen, Jesus ist nicht wirklich Herr. Und der geht dann noch weiter und sagt, und er war auch nicht der Messias. Aber jetzt auf uns angewandt wieder. Wenn Jesus Christus unser Herr und Gott ist, zeigt sich das auch in unserem Leben? Auch eine Frage, die ich mir persönlich stelle. Folgen wir Jesus als unserem Herrn und Gott nach? Sind wir ihm gehorsam, auch in der Praxis? Ist er auch in der Praxis und im Alltag unser Herr und Gott? Oder nur am Sonntagmorgen? Wieder sind wir auch da Christus ähnlich, dass Gott unser Ein und Alles ist und wir für ihn leben? Oder erinnern wir wieder da eher dem Antichristen, dass wir durch unser Leben, Handeln, Reden und Tun eigentlich Christus verleugnen? Und nun zur Frage, und damit möchte ich zur letzten Stelle über den Antichristen kommen. Welches der beiden Tiere ist jetzt der Antichrist im eigentlichen und engsten Sinne? Beide Tiere in Offenbarung 13 sind ja Antichristen, sind von ihrem Wesen her Feinde Gottes. Und so der Herr will, und wir leben, werde ich noch in einer anderen Botschaft, vielleicht sogar in mehrere, über dieses Thema sprechen und auch über das andere Tier. Aber einer von beiden ist im engsten Sinne der Antichrist und ich schließe mich eben den Auslegungen an, die sagen, es ist das zweite Tier. Das erste Tier, es kommt ja aus dem Meer auf. Und in der Bibel ist das auch ein Bild für die Völker der Welt oder kann es ein Bild für die Völker der Welt sein. Also das erste Tier, diese Bestie, steigt aus dem Meer der Nationen auf. Und er wird auch verglichen mit verschiedenen Tieren. Und diese Tiere treffen wir auch in Daniel 7 an. Und dort werden eben heidnische Weltreiche geschildert. Darum ist das erste Tier auf jeden Fall ein nichtjüdischer oder ein heidnischer, aus welchem Land auch immer, ist ja eigentlich dann auch nicht so wichtig, aber ein heidnischer Gewaltherrscher, ein gottloser Mann, der die Welt unterdrückt. Das zweite Tier nun kommt aus der Erde. Was das symbolisieren soll, gibt es natürlich auch verschiedene Deutungen. Ich finde aber die Deutung sehr naheliegend. Tatsächlich der Ausleger, die sagen, die Erde oder das Land steht in der Bibel und im Alten Testament vor allem für welcher Landstrich? Für das auserwählte Land des auserwählten Volkes Israel, für Israel selbst. Und aus diesem Land wird eben auch einer aufstehen. Ein antichristlicher Mensch oder eben der falsche Messias, der dann das Folgende tun wird. Und da möchte ich Ihnen vorlesen, Offenbarung 13, Vers 11 bis 18, möchte ich noch einmal lesen. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übte alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, so dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Und es verführt die, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666. Ja, diese Stelle und natürlich das ganze Kapitel ist Gegenstand vieler Spekulationen. Und je nachdem, aus welcher Zeit ein Ausleger stammt, sieht man auch verschiedene Deutungen. Ich möchte hier aber auch wieder vor allem über die Prinzipien in diesem Text sprechen. Es ist interessant, wie dieses zweite Tier beschrieben wird. Er wird beschrieben als jemand mit Hörner wie ein Lamm. Glauben Sie, es ist Zufall, dass jetzt ausgerechnet das Wort Lamm erwähnt wird? Nein, schon gar nicht in der Offenbarung. Denn dort wird das Lamm gleich 27 oder 28 Mal erwähnt. Das Lamm Gottes, Jesus Christus, das die Sünde der Welt hinweggetragen hat. Der wahre Messias, das wahre Lamm, das wahre Opferlamm. Und jetzt tritt eben aus der Erde einer auf oder aus dem Land Israel, der so tut, als sei er ein Lamm oder als hätte er Merkmale eines Lammes, der so tut, als sei er der Messias und der Retter. Aber wie redet er? Redet er wie ein Lamm? Nein, er redet wie ein Drache. Und der Drache, das erfahren wir in Offenbarung 12, ist ein Bild für den Teufel. Was er redet, ist teuflisch und zerstörerisch. Was Jesus redet, das sagt die Bibel auch, das sind Worte voller Gnade und Wahrheit. Was Jesus redet, ist auferbauend. Was er spricht, spendet Leben. Was der Antichrist sprechen wird, ist letztendlich zerstörerisch. Und dieser Antichrist, dieser falsche Messias, wird die Macht des ersten Tieres und letztendlich des Teufels haben. Und das ist der schlimmste Gräuel eigentlich, wenn wir uns darüber nachdenken. Israel wartet ja auf seinen Messias. Dem Herrn sei Dank erkennen immer mehr in diesem Volk den wahren Messias. Das ist so ermutigend zu hören von Menschen aus Israel, dass die Gemeinde dort heute schon viel größer ist als vor 20 Jahren. Aber trotzdem wird einer in Israel aufstehen, am Ende der Tage, und er wird diejenigen, die Christus vehement ablehnen, tatsächlich zum falschen Ziel führen. Und jetzt kommt das Perfide, nämlich zum Gräuel der Verwüstung schlechthin. Er wird sie zum ersten Tier führen. Tatsächlich zu einem Heiden, zu einem gotteslästerlichen Gewaltherrscher. Aber dazu werde ich vielleicht in einer anderen Botschaft mehr sagen. Es wird noch Gräuliches kommen auf die Welt zu. Warum? Nur weil die Welt Christus ablehnt. Glauben Sie nicht, dass der Herr Freude daran hat, Antichristen und Gericht und Zerstörung zu schicken. Wenn er das so gern macht, dann hätte die Welt ja schon längst gerichtet. Aber er wartet und wartet und will Menschen retten. Jemand sagt einmal, Gott ist Liebe, das ist seine natürliche Eigenschaft. Zorn ist keine natürliche Eigenschaft Gottes, das ist nur seine Reaktion auf Sünde und Gottlosigkeit. Gäbe es Sünde und Gottlosigkeit nicht, gäbe es auch keinen Zorn. Und Gott ist geduldig, er wartet und er wartet. Aber eines Tages wird das Gericht kommen und ein Teil dieses Gerichts ist eben diese totale Verführung, die dann kommen wird. Und wehe denen, die bis dahin Christus immer noch mit Füßen getreten haben. Und der Norbert hat einmal in einer Botschaft darüber gesprochen, es ist auch ein Kapitel im Buch Leben in der Naherwartung, dass eben das Perfide auch an der Antichrist ist, diese Macht, dass er was kann, was sagt dieser Text? Er kann Feuer vom Himmel rufen. Das ist die ultimative Macht. Das ist eigentlich das Zeichen eines Gesandten Gottes. Elia hat mit Feuer vom Himmel das Opfer verzehrt, damals im Alten Testament. Und die Baalspriester haben es nicht geschafft, egal wie oft sie sich geritzt haben. Aber der Tag kommt als Zeichen des Gerichtes Gottes, dass Gottes erlaubt, dass ein falscher Messias Feuer vom Himmel regnen lässt oder Feuer vom Himmel ruft. Und dann werden die Leute sagen, boah, das ist er. Und dann werden sie ihm folgen ins Verderben hinein. Aber was sehen wir daran wieder? Wofür verwendet der Antichrist seine Macht? Für Zerstörung und Verderben. Er lässt Feuer vom Himmel regnen. Das ist sein Zeichen. Jetzt gehen wir wieder zu Jesus, zu seiner Macht. Er hat die Macht Gottes des Vaters. Und als er kam, hat er auch große Zeichen und Wunder getan. Aber was waren das für Zeichen und Wunder? Hat er Feuer vom Himmel regnen lassen? Nein, er hat sich sogar standhaft geweigert, als seine Jünger das mal gerne gesehen hätten, über Samaria, die ihn abgelehnt haben. Hat gesagt, Jesus, nein, das mache ich nicht, ich bin gekommen, um zu retten. Ja, unser Herr wird richten, der Antichrist ist ja ein Teil seines Gerichts. Aber als er beim ersten Mal kam, waren seine Wunder keine zerstörerischen Wunder, sondern was waren es? Wovon lesen wir die ganze Zeit? Was hat der Herr getan? Er hat geheilt, er hat Aussätzige geheilt, er hat Blinde sehend gemacht, er hat Lahme gehend gemacht. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat das Leben gebracht. Und das Wichtigste bei allem dem war natürlich, darum ging es ihm, er hat Sünden vergeben. Die Macht, die Christus hat, die nutzt er, um aufzubauen, um Leben zu schenken. Und der Antichrist wird seine Macht nutzen, um zu zerstören, um zu vernichten, um zur Bestie und zum Teufel zu führen. Und um die Menschen von Gott wegzuführen. Und man sieht auch, dass er auch alle töten wird, die ihm nicht oder die dem Tier nicht folgen. Er wird keine Geduld haben, er wird kein Erbarmen haben. Wenn einer das Tier nicht bekennt, um es mal so zu sagen, der wird gnadenlos verfolgt und getötet. Und da sehen wir wieder, ich habe es schon einmal erwähnt, ich erwähne es gerne wieder, wie anders unser Herr und Gott ist. Wird denn jemand sofort getötet, wenn er Jesus Christus ablehnt? Nein, Gott geht den Menschen nach und jetzt schon 2000 Jahre lang. Und ich weiß nicht, wie es bei ihnen war, wie oft er ihnen vielleicht nachgegangen ist, bis sie zur Wiedergeburt durchgedrungen ist. Wieder, unser Herr ist anders. Seine Macht nutzt er nicht aus, um sofort alles und jeden zu vernichten, sondern er möchte retten. Aber irgendwann ist das Maß voll. Irgendwann kommt der Tag des Gerichts. Aber noch wartet unser Herr, weil er eben anders als die Menschen ist, weil er anders als der Antichrist ist, weil er barmherzig ist, langsam zum Zorn, groß an Güte und Geduld und Gnade. Und da dann auch wieder die Frage für uns persönlich, ähneln wir auch da mehr unserem Herrn oder mehr einem Antichristen? Sind wir erbarmungslos oder sind wir voller Erbarmen? Ja, ich wiederhole mich, aber das in der Vorbereitung ist mir das auch ins Herz hineingestochen worden, um es so zu sagen. Dieser Kontrast zwischen Christus und dem Antichrist. Auf der einen Seite totaler Egoismus und Unbarmherzigkeit. Auf der anderen Seite diese Selbstlosigkeit, diese Liebe und diese Barmherzigkeit. Wem ähneln wir mehr, Christus oder der Bestie? Noch ein Hinweis auf den Namen des Tieres. Also ich möchte jetzt nicht mich an den Spekulationen über 666 beteiligen. Nur so viel sei gesagt. Bei diesem Zeichen, bei diesem Mal geht es auf jeden Fall um Anbetung. Es geht auf jeden Fall um etwas, was eine bewusste Loyalität zur Bestie, zum Tier und zum Antichrist bedeutet. Also keiner kann sagen, dass er jetzt aus Versehen mal die Zahl angenommen hätte. Dass dann, wenn Gott kommt, der sagt, ja, ich wusste gar nicht, dass das die Zahl des Tieres war. Oder ich wusste gar nicht, dass WWW 666 heißt. Diese Idee gibt es. Oder dass dieser oder jene Chip eigentlich die Zahl des Tieres wäre. Nein, also Leute, da müsst ihr nicht so in Panik verfallen. Zum einen glauben wir an die Entrückung vor der Trübsal, offiziell. Zum anderen, selbst wenn es nicht so wäre, Keiner wird sagen können, er hätte aus Versehen den Antichristen angebetet. Hier geht es um einen bewussten Akt der Anbetung. Entweder Christus oder das Tier. Und das ist dann das Schreckliche, was wir sehen. Der Antichrist wird den Anbetern des Tieres das Zeichen des Tieres geben. Das ist, man kann eigentlich sagen, eine antichristliche Versiegelung. Und damit können sie am kurzen und vergänglichen Reichtum des antichristlichen Reiches Anteil haben. Nun, was gibt Jesus oder was gibt Gott denen, die an Christus glauben? Er gibt ihnen ein richtiges Siegel, das Siegel des Heiligen Geistes. Und es ist interessant, dass in den Überwinderverheißungen, zum Beispiel an Philadelphia, gesagt wird, dass der Herr den Überwindern den Namen des himmlischen Jerusalem und Gottes des Vaters aufschreiben wird. Und in Offenbarung 7 sehen wir, die Versiegelung besteht darin, dass es auf die Stirnen geschrieben wird. Hier sehen wir also eigentlich einen Kontrast. Da ist auf der einen Seite die Versiegelung Gottes. Er versiegelt die Seinen für sein unvergängliches, ewiges Reich, für unvergängliche Reichtümer. Und der Antichrist wird auf irgendeine Weise auch versuchen zu versiegeln, in Anführungszeichen, mit dem Namen des Tieres, um den Menschen vergängliche Güter, vergängliche Reichtümer anzubieten. Aber das alles ist nur Schall und Rauch, denn bald kommt der Herr, das Gericht, und dann, was bringt es dann, wenn man kurz Sicherheit hatte, aber nicht zu Christus gehört? Und da auch wieder, es geht mir nicht jetzt mit dieser Anwendung um den tatsächlichen Antichrist und das tatsächliche Tier, was kommen wird, sondern um das Fazit für uns persönlich jetzt in dieser Situation. Auf was setzen wir unsere Hoffnung? Gehen wir Kompromisse ein vielleicht? Oder werden wir auch ein bisschen lau? Oder sagen wir nicht mehr ganz so deutlich alles, damit es uns besser geht und wir Anteil an den vergänglichen Reichtümern und Bequemlichkeiten dieser Welt haben? Oder eben, strahlen wir wirklich Christus aus? Auch wenn vielleicht auf Europa tatsächlich schlimmere Zeiten zukommen, wie manche meinen. Sind wir gewappnet? Sind wir nah bei unserem Herrn? Als letztes möchte ich noch eine Stelle lesen, die nicht über den Antichrist per se spricht, aber die, so habe ich mir mal sagen lassen, im Judentum tatsächlich auch schon auf den falschen Propheten oder den falschen Messias angewandt wurde. 5. Mose 13, Vers 2 bis 4. Das ist eine sehr eindringliche Stelle, die uns auch zu denken geben darf und sollte. Als letzte Bibelstelle für heute. 5. Mose 13, Vers 2 bis 4. Mose warnte seinerzeit Israel: Wenn ein Prophet oder Träumer in deiner Mitte aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat und er spricht, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt, und ihnen dienen, so sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers. Denn der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Das bedeutet, Wunderzeichen sind nicht unbedingt das Zeichen eines wahren Propheten. Das wichtigste Merkmal sind nicht Wunder oder übernatürliche oder großartige Dinge. Das wichtigste Merkmal eines wahren Propheten ist die Botschaft. Bringt, jetzt wieder auf uns heute angewandt, bringt die Verkündigung eines Predigers oder eines selbsternannten Propheten oder was auch immer, bringt es sie zu Jesus, weist es auf Christus hin oder führt es sie von Gott weg? Darum geht es. Es geht nicht um tolle Reden, es geht nicht um Massen von Leuten, die jubeln, es geht nur um Christus. Denn wer Gott erkennen will, muss einfach Christus erkennen. Ich möchte das nochmal betonen, als der Jünger Philippus zu Jesus sagte: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Das klang ja sehr demütig, ne? Ach, Herr, zeige uns doch den Vater und es genügt uns. Wie reagierte unser Herr Jesus da? Ungehalten. Er sagte: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht? Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also jede Botschaft, jede Verkündigung, jede Idee, die von Christus als Herr und Gott wegführt, ist antichristlich. Und es ist egal, welche Zeichen, Wunder und tollen Sachen gemacht werden. Wenn Christus aus der Mitte gerückt wird, kommt an dieser Stelle Antichristentum. Wer also Christus nicht allein verkündigt, ist sozusagen zu einem Vorläufer des falschen Propheten und Antichristen geworden. Und damit möchte ich dann jetzt auch zum Schluss kommen. Mit dem Fazit, wir wiederholen uns hier auf dieser Kanzel, und das tun wir auch gern, Christus allein. Ihn verkündigen wir, sagt Paulus. In sein Ebenbild sollen wir umgestaltet werden. Es geht immer um ihn, um seine Ehre, seinen Namen. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, Gott den Sohn groß zu machen. Und wo Jesus ist, da ist der Heilige Geist und da ist der Vater. Das heißt also auf uns persönlich angewandt, wenn wir keine Antichristen werden wollen in unserem Verhalten, in unserem Denken oder wie auch immer, müssen wir einfach nah bei Christus bleiben. In ihm bleiben, wie es Johannes sagt, oder Jesus selbst. Und das ist ja auch unsere große Hoffnung, und mit diesem positiven Ausblick möchte ich jetzt auch enden. Wir warten nicht auf den Antichristen. Hören Sie doch auf, darüber zu spekulieren, wer es jetzt genau sein könnte. Wir warten auf Christus. Wir warten auf die Entrückung der Gemeinde. Wir warten darauf, dass vielleicht jetzt in diesem Moment die letzte Posaune erschallt und jetzt in diesem Moment Christus uns nimmt, weil er jetzt in diesem Moment vor seinem Thron aufgestanden ist, weil jetzt in diesem Moment die Stimme des Erzengels erschallte, weil jetzt in diesem Moment die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Auf diesen Zeitpunkt warten wir, wenn Christus uns zu sich holt und wir alle Zeit bei dem Herrn sein mögen. Paulus sagt, mit diesen Worten sollen wir uns gegenseitig trösten. Das ist unser Ausblick. Ja, wir sollen wachsam und nüchtern sein. Darum gibt es diese Prophezeiung auch über den Antichristen in der Bibel, damit wir selbst nicht auf Verführungen hereinfallen oder auch uns mehr wie Antichristen als Christen verhalten. Aber wir warten auf Christus. Er ist unser Leben, unser Ziel, unsere Hoffnung. Darum mein Appell: Bleibt bei unserem Herrn Jesus Christus. Ganz praktisch, in aller Einfalt, in aller Lauterkeit, in aller Einfachkeit. Wir müssen nicht alles wissen, wir müssen nicht die Schlauesten unter der Sonne sein. Bleibt bei der simplen und einfachen Nachfolge unseres Herrn Jesus. Bleibt bei seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe, seiner Langmut, seiner Geduld, seiner Gnade. Denn schon bald könnte der Tag sein, an dem unser Herr wiederkommt. Die Welt scheint ja reif für dieses Szenario. Israel ist seit 1948 ein Staat im eigenen Land. Das ist ein beispielloses Wunder Gottes. Denn wer hätte damit gerechnet, dass so ein altes Volk nach tausenden Jahren in so ein altes Land wieder zurückkehrt? Es ist nie vorher geschehen. Fragen Sie mal die Hethiter. Sie werden keinen finden. Oder die Philister. Sie werden auch keinen finden. Also die Palästinenser stammen nicht von den Philister ab, ne? Das sagen sie zwar gern, aber Palästinenser sind Araber. Und das bedeutet, die Bühne ist bereitet. Einerseits für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, aber wenn Israel in seinem Land ist, ist sie auch bereit für die Ankunft des falschen Hirten. Wer weiß, wie nah die Zeit ist. Vielleicht ist der törichte Hirte, der falsche Messias, schon da, bereitet sich vor, sieht vielleicht in der Islamisierung seine Chance, groß zu werden. Ja, ich hoffe, wir werden jetzt entrückt, während ich das sage. Müssen wir nicht weiter spekulieren. Aber der Herr Jesus sagt, über all die Unruhen, die auf die Welt zukommen, über das Tosen der Meere, über all das Schlimme, was wir uns auch ausmalen könnten, und über die Angst, die über die Menschheit kommen wird am Ende. Er sagt seinen Jüngern und damit indirekt uns: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, oder wenn wir meinen, es wird immer realer, dass die Menschheit verführt wird durch einen Antichristen, wenn das anfängt zu geschehen, was sollen wir dann tun? Uns in ein Loch verbuddeln? Nein. Dann seht auf und erhobt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus kommt bald, ihn erwarten wir. Und ich kann nur sagen, Maranatha, Amen, komm Herr Jesus. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns in deinem Wort warnst, aber zugleich auch Hoffnung schenkst, Herr, dass wir nicht verzagen müssen, dass wir auf dich blicken können, Herr Jesus, dass du unsere lebendige Hoffnung bist und dass wir eben auf dich warten. Und ich bitte dich, richte unsere Herzen auch im Alltag, im Glaubensleben, in der Praxis auf dich aus, Herr Jesus. Wir wollen nah bei dir bleiben. Wir wollen dich auch verherrlichen durch unser Tun. Und wir können nichts aus uns selbst heraus, wie du selbst sagst, Herr. Ohne dich können wir nichts tun, Herr. Und ich bitte dich, erbarme dich unser. Gib uns deinen Frieden, deine Gnade immer wieder neu. Und wir bitten dich, Herr, komme bald. Amen.